Mit Sicherheit werdet ihr bemerkt haben, dass das ganze Programm der Technikfragen etwas trocken ist. Deswegen müssen wir schnell mit durch und auch fleißig lernen. Wenn wir die Fragen drauf haben, dann können wir das dann später auch. Im zweiten Teil mit der Betriebstechnik wird es dann etwas interessanter, weil ich dann auch ein paar Gespräche einfüge, ein paar Tondateien einfüge und ein paar Hinweise gebe. Das wird dann etwas interessanter. So, dann machen wir weiter. Wir haben jetzt den Oszillator, analoge und digitale Modulationsverfahren, Frequenzmodulation, Text-, Daten- und Bildübertragung, Packetradio. Dann beschäftigen wir uns mit einem Einfach- und einem Doppel-Superhead-Empfänger und wir haben noch ein paar Blockschaltbilder zu besprechen. Eventuell kommen wir noch zum Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen. So, TD601. Was verstehen Sie unter einem Oszillator? Ganz einfach, Antwort. Es ist ein Schwingungserzeuger. TD602. Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird. Nee, eben nicht, sondern TD602, Antwort, von einer Spule und einem Kondensator, einem sogenannten LC-Schwingkreis, bestimmt wird. Was ist ein LC-Oszillator? Von einem LC-Schwingkreis, Spule, Kondensator, bestimmt wird. TD603, was ist ein Quarz-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird. Antwort. TD604. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg geringer wird? Die Frequenz wird erhöht. Als Antwort. Kapazität geringer, Frequenz höher, kann man sich hier merken. TD605. Im VFO eines Senders steigt die Induktivität der Oszillatorspule mit der Temperatur. Der Kondensator bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen hat dies bei steigender Temperatur? Die Antwort ist, die VFO-Frequenz wandert nach unten. Steigt die Induktivität der Oszillatorspule, wandert die VFO-Frequenz nach unten, kann man sich hier merken. TD606. Der Vorteil von Quarz-Oszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie eine bessere Frequenzstabilität aufweisen. Antwort. Analoge und digitale Modulationsverfahren. TE101. Wie unterscheidet sich SSB, das sogenannte J3E, von normaler AM, A3E, in Bezug auf die Bandbreite? Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E. Logischerweise AM Amplitudenmodulation und SSB Single Side Band, also entweder oberes oder unteres Seitenband, ist also die Hälfte von AM, von Amplitudenmodulation. Antwort TE101. Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E. Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren, ist die Frage TE102, hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen? Antwort FM, Frequenzmodulation. Das folgende Oszillogramm zeigt ein AM-Signal. Der Modulationsgrad beträgt hier ca. 50%. TE103, 50%. TE104, das folgende Oszillogramm zeigt ein AM-Signal. Der Modulationsgrad beträgt hier ca. 37%. TE105, das Oszillogramm zeigt, es ist praktisch eine doppelte Sinuskurve, die gespiegelt ist. Zeigt das Oszillogramm, das kann man sich vorstellen. Eine Sinuskurve nach Plus und Minus und das Ganze dann nochmal gespiegelt. Also das Oszillogramm zeigt, TE105, das Oszillogramm zeigt, Antwort, ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal. TE106. Das Oszillogramm zeigt ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal. Bestimmen Sie den Modulationsgrad. Da das Signal sehr gleichförmig zu sehen ist, kann man hier keinen Modulationsgrad bestimmen, da es offensichtlich keinen Träger gibt. Das heißt, die Antwort ist TE106. Antwort: Man kann keinen Modulationsgrad bestimmen, da es keinen Träger gibt. Frequenzmodulation TE201. Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärkeinformation übertragen? Antwort: Durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung, der sogenannte Hub. TE202. Frequenzmodulation hat gegenüber Single-Sideband den Vorteil der geringeren Beeinflussung durch Störquellen. TE203. Ein zu großer Hub eines frequenzmodulierten Senders führt dazu, Antwort, dass die Hochfrequenzbandbreite zu groß wird. Jetzt kommen wir zu Text, Daten und Bildverarbeitung. TE301. Welches Hochfrequenzbandbreite beansprucht einen 1200 Baud Packet Radio AFSK Signal? 12 kHz. Kann man sich merken, 1200, da ist die 12 mit drin. TE302. Welche Hochfrequenzbandbreite beansprucht ein 9600 Baud FM Packet Radio Signal? 20 kHz. Kann man sich merken, in der 9600 sind zwei Nullen. 2, 0, 20. TE302, 20 kHz. TE303. Welche Niederfrequenz-Zwischenträgerfrequenzen werden in der Regel in Packetradio bei 1200 Baud benutzt? Ja, sehr witzig. Welche Zwischenträgerfrequenzen werden bei Packetradio bei 1200 Baud benutzt? Logischerweise 1200 Hz. TE304. Was versteht man bei Packetradio unter einem TNC? Terminal Network Controller. Ein TNC besteht aus einem Modem und dem Controller für die digitale Aufbereitung der Daten. Antwort. 305. Was bedeutet im Prinzip Packetradio? Antwort. Die Daten werden paketweise, stoßweise gesendet. TE306. Was versteht man unter 1K2 Packet Radio? Antwort: Die Datenübertragung erfolgt mit 1200 Baud. TE307. Welches ist eine gängige Übertragungsrate in Packet Radio? 9600 Baud. TE308. Eine Packet-Radio-Mailbox ist, Antwort, ein Rechnersystem, bei dem Texte und Daten über Funk eingespeichert und abgerufen werden können. TE309. Um RTTY-Betrieb durchzuführen, benötigt man außer einem Transceiver beispielsweise, Antwort, einen PC mit Soundkarte und entsprechender Software. TE310. Welcher Unterschied zwischen den Betriebsarten ATV und SSTV ist richtig? SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder. TE311. Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren hat die geringste Bandbreite? Antwort: PSK31. TE312. Wie heißt die Übertragungsart mit einem Übertragungskanal, bei dem durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden kann? Antwort: Halbduplex. Jetzt kommen wir zum Funkempfänger, Einfach- und Doppel-Superhead-Empfänger. Es könnte etwas komplizierter werden. TF101. Eine hohe erste Zwischenfrequenz vereinfacht die Filterung zur Vermeidung von, Antwort, Spiegelfrequenzstörungen. TF102. Eine hohe erste Zwischenfrequenz ermöglicht eine gute Vorselektion und damit eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung bei der ersten Umsetzung. Also TF102 die Frage, eine hohe erste Zwischenfrequenz, Antwort, ermöglicht eine gute Vorselektion und damit eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung bei der ersten Umsetzung. TF103. Welche Aussage für einen Doppel-Super ist richtig? Mit einer niedrigen zweiten Frequenz erreicht man leicht eine gute Trennschärfe. TF104. Ein Empfänger hat eine Zwischenfrequenz von 10,7 MHz und ist auf 28,5 MHz abgestimmt. Der Oszillator des Empfängers schwingt oberhalb der Empfangsfrequenz. Welche Frequenz hat die Spiegelfrequenz? Antwort: 49,9 MHz. TF105. Wodurch wird beim Überlagerungsempfang die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt? Überlagerungsempfang die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt? Sie wird vor allem bestimmt, Antwort, durch die Höhe der ersten Zwischenfrequenz. TF106. Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MHz und 145 MHz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt? Ganz einfach. Man rechne 136 und 145 ergibt 281, beziehungsweise 145 minus 136 ergibt 9. Wir haben hier also Antwort 9 MHz und 281 MHz. TF106, Antwort 9 MHz und 281 MHz. TF107. Einem Mischer werden die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt? Antwort: 10,7 MHz und 66,7 MHz. TF107. 10,7 und 66,7 MHz. Kann man sich merken, TF107, Antwort 10,7. TF108. Eine schmale Empfangsbandbreite führt im Allgemeinen zu einer hohen Trennschärfe, ist die Antwort. TF109. Die Frequenzdifferenz zwischen dem Hochfrequenznutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht dem, Antwort, Zweifachen der ersten Zwischenfrequenz. TF110. Durch welchen Vorgang setzt ein Konverter einen Frequenzbereich für einen vorhandenen Empfänger um? Antwort: Durch Mischung. Konverter, Frequenzbereich durch Mischung umsetzen. So, jetzt haben wir hier die Abteilung Blockschaltbilder. Da lese ich einfach Frage und Antwort vor, denn das werdet ihr nicht anschauen können. TF201. Um Schwankungen des Niederfrequenz-Ausgangssignals durch Schwankungen des Hochfrequenz-Eingangssignals zu verringern, wird ein Empfänger mit einer Antwort automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet. TF202. Bei Empfang eines sehr starken Signals verringert die AGC Automatic Gain Control. Antwort: Die Verstärkung der Hochfrequenz- und Zwischenfrequenzstufen. TF203. Was bewirkt die Automatic Gain Control bei einem starken Eingangssignal? Antwort: Sie reduziert die Verstärkung der Hochfrequenz- und der Zwischenfrequenzstufen. TF204. Ein Doppelsuper hat eine erste Zwischenfrequenz von 10,7 MHz und eine zweite Zwischenfrequenz von 460 kHz. Die Empfangsfrequenz soll 28 MHz sein. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischempfangssignale schwingen sollen? Antwort: Der VFO muss bei 38,7 MHz und der CO bei 11,16 MHz schwingen. TF205. Ein Doppelsuper hat eine erste Zwischenfrequenz von 9 MHz und eine zweite Zwischenfrequenz von 460 kHz. Die Empfangsfrequenz soll 21,1 MHz sein. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischersignale schwingen sollen? Der VFO muss 30,1 MHz und der CO 9,46 MHz schwingen. TF205, 30,1 MHz und 9,46 MHz. Das ist die Antwort. Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen. TF301. In der folgenden Schaltung können bei einer Empfangsfrequenz von 28,3 MHz und einer Oszillatorfrequenz von 39 MHz Spiegelfrequenzstörungen bei 49,7 MHz auftreten. TF302. Der Begrenzerverstärker eines frequenzmodulierten Empfängers ist ein Verstärker. Antwort: Der das Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt. Begrenzer, Verstärker, begrenzt. TF302 kann man sich so merken. Die Frage, da kommt der Name Begrenzer, Verstärker vor und in der Antwort kommt das Wort begrenzt vor. Der das Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt. TF303. Welcher der folgenden als Bandpass eingesetzten Bauteile verfügt am ehesten über die geringste Bandbreite? Das ist ein Quarzkristall.